Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, schon wieder.
Moin.
Für alle Zuhörer da draußen, es freut uns sehr, dass ihr uns quasi nochmal zuhört. Wir haben einen zweiten Versuch, weil beim ersten Versuch leider die SD-Karte voll war. Dementsprechend drehen wir noch eine Runde und hoffen, dass diese Folge dadurch noch besser, noch effizienter und im besten Fall noch lustiger wird. Ich habe heute das Vergnügen, Tim von Rudel vorzustellen. Tim Matschkowski. Ich habe ihn das letzte Mal gefragt, wie ich den Namen genau ausspreche. Dazu gab es ein ganz, ganz tolle, eine Eselsbrücke. Die kann er gleich einmal selbst vorstellen. Einen wunderschönen guten Morgen, Tim.
Moin, danke, dass du mich nochmal hier bei dir hast.
Ich bin gespannt, ob du die Wortlaute 1:1 wiedergeben kannst oder ob du jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr geübt hast. Das letzte Mal habe ich noch ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt irgendwie schon fast 24 Tage im Monat drin. Muss man jetzt auch nicht mehr machen. Aber wir nehmen heute aus dem wunderschönen Hamburg auf. Für diejenigen, die das dann videomäßig sehen, hinter mir hat man, glaube ich, den Bunker und die tanzenden Türme. Ja, hinter Tim sieht man einen Spiegel. So soll es sein. Wir sprechen heute über ein etwas emotionaleres Thema, worüber ich mich sehr freue. Tim hat irgendwas in seiner Vergangenheit mit Autos zu tun, jetzt mit Hunden. Beides hat im besten Fall sehr gut gebrummt. Und
oh Gott. Wow, du bist halt sehr früh aufgestanden für den Joke.
Na, eine Runde Dad-Joke. Nein, Tim ist Gründer im Hundebereich oder im Haustierbereich, wenn ich es einmal so nennen möchte. Und wir möchten uns einmal seinen Werdegang angucken, wie du zum Gründer geworden bist. Aber erstmal möchten wir wissen, wie war deine Vergangenheit? Was hast du denn so gemacht, bis du zum Gründer geworden bist?
Ja, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, von meinem ersten Leben gesprochen. Tatsächlich hat sich daran nichts geändert, weil es war wirklich so, ich bin durchaus durch und durch Vertriebler und habe viele Jahre in verschiedenen Firmen gearbeitet im Vertrieb, aber der größten Teil, das waren knapp 8 Jahre bei Mercedes-Benz und war da auch im Inland und im Ausland unterwegs für die Marke und aber immer im Verkauf sozusagen von Nutzfahrzeugen.
Wie lange hast du das gemacht?
Ja, insgesamt wirklich von Trainee-Einstieg über Verkäufer, Junior-Verkäufer, Verkäufer, Teamleiter und zum Schluss sollte es dann Verkaufsleiter werden, waren es insgesamt 8 Jahre.
Irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, kein Bock mehr auf Autos.
Ja, es war eigentlich gar nicht so was wie weg von, sondern eher hinzu. Um das mal, ja, Deep Dive, du siehst ja ein bisschen Reflexion, Selbstreflexion betrieben und tatsächlich ist das so gewesen. Das ist auch meine erste Empfehlung, wenn ich das mal so äußern darf. Hinzu ist immer der bessere Weg. Ich habe während meiner Laufzeit bei Mercedes-Benz hatte ich 2 Charity-Events veranstaltet für Kinderkrebshilfe und das Kinderhospiz. Und das hat sehr, sehr emotional was mit mir gemacht. Und dieses Gefühl hatte ich später in meiner Ausbildung zum Verhaltensberater für Mensch-Hund-Teams, wo der Hundetrainer mit drin steckt. Und deswegen hat mich das so gecatcht und hat mich ganz kurz mal am Schlewittchen gepackt und hat gesagt, warte mal ganz kurz, wenn das Gefühl hier wieder auftaucht, ist es vielleicht etwas, und du hast es bei Mercedes-Benz bei der Arbeit nicht so intensiv gehabt, was du vielleicht perspektivisch intensiver verfolgen solltest. Und das war der erste Anstoß, um da mal drüber nachzudenken. Und dann kam der Wechsel.
Also erstmal ja ganz schön, dass du überhaupt dieses Gefühl fühlen konntest. Viele Leute kommen ja in ihrem Leben leider nicht so weit. Aber es ist schon mal ganz gut, dass du das auch quasi identifizieren kannst und sagst, okay, das hebt sich doch relativ ab vom Rest meines Alltags. Du hast einen Hund. Wir haben das gleiche. Die Lichter gehen wieder aus. Wir haben einen... Du hast einen Hund, der liebe Pete, der leider nicht dabei ist. Ich wiederhole mich. Das ist übrigens sehr traurig. Pete ist seit 8, 9 Jahren in deinem Leben.
Der ist jetzt 8, der hatte vorgestern Geburtstag.
Gab es ja. Hundekuchen?
Nee, der hatte einen coolen Tag im Wald.
Ah, traurig.
Ich glaube, ihm war es ziemlich cool.
Ja, okay, aber ich möchte schon, dass so ein Hund versucht, zumindest die Kerzen auszupusten. Du hast ihn dann seit 8 Jahren und hast gerade eben schon erwähnt, dass du auf dem Weg dahin noch eine kleine Trainerausbildung gemacht hast.
Genau.
Wie bist du auf diesen Trichter gekommen?
Ja, ich habe mit ihm wirklich sämtlich, also ich habe mit meinem Hund sämtliche Stationen durchgemacht, die man, glaube ich, so vielleicht aus dem Mensch-Hund-Alltag kennt, von erste Gruppenaufgaben, dann Einzelbetreuung, Hundekindergarten, Gruppentraining, dann nochmal einen Profi rangeholt, immer mit verschiedenen Philosophien auch. Und irgendwie hat uns das bei den Baustellen, die bestanden, nicht so richtig vorangebracht, teilweise eher noch verschlechtert. Und dann hat irgendwann meine Trainerin hier in Hamburg gesagt, Mensch Tim, wir haben jetzt schon die ersten Fortschritte, aber es ist sehr intensiv und du bist da auch sehr engagiert. Es ist jetzt kein Selbstlob, sondern es war der O-Ton. Und dann kam die Idee, möchtest du nicht die Ausbildung machen zum Verhaltensberater für Mensch-Hund-Teams? Und dann habe ich kurz überlegt, ob sie einfach aufgegeben hat.
Und das Problem outsourcen.
Richtig, zurück, den Ball zurückwerfen. Aber ich glaube, die Motivation war eine andere. Und dann war ich erst so, was soll ich jetzt, Hundetrainer werden? Aber dann habe ich einen Schritt gemacht, dachte ich mir, komm, machen wir. Und dann saß ich in den ersten ein, zwei Kursen und dann hat sie mich richtig gecatcht.
Wie alt war Peter?
Pete war 5.
Okay. Hast du auch aktiv als Hundetrainer gearbeitet oder hast du das nur für dich gemacht?
Nee, für mich war immer klar, also ich möchte dann schon auch darin arbeiten in dem Beruf. Eigentlich war das so gedacht nebenbei erstmal so ein bisschen. Genau, weil ich einfach dachte, okay, krass, so viele Sachen, die ich hier in der Ausbildung lerne und auch erlebe vor allem. Es war sehr, sehr praxisorientiert mit vielen verschiedenen Mensch-Hund-Teams. Und dann habe ich so viel festgestellt für mich selber auch, Gott, wie wenig Ahnung habe ich eigentlich von Hunden und das nach 5 Jahren Hundevaterschaft sozusagen, dass ich dann gedacht habe, okay, warte mal, das ist echt peinlich für mich selber und es fühlt sich, habe mich ja schon auch innerlich echt geschämt auch, dass ich so wenig Ahnung hatte, weil ich dann zum ersten Mal meinen Hund Pete richtig lesen konnte, körpersprachlich und so weiter und festgestellt habe, wie sensibel er eigentlich ist und wie ich bis dato mit ihm eher so als Buddy-mäßig umgegangen bin, was er gar nicht gebraucht hat. Und um das kurz zu machen, und dann kam der Gedanke, warte mal, wenn es mir so geht, geht es denn dann nicht vielleicht anderen auch so?
Was war der größte Aha-Moment in der Hundetrainer-Ausbildung?
Das war im zweiten Kurs, da habe ich ein Team, also ein Paar tatsächlich, zwei Ridgeback-Hunde, zwei große Ridgebacks, die zusammenleben, Männlein, Weiblein, die haben also im gleichen Haushalt gelebt. Die habe ich beobachtet mit den anderen aus der Gruppe auf einer freien, eingezäunten Wiese, wie sie miteinander interagieren. Und da habe ich zum ersten Mal richtig erlebt, wie sozial, wie emotional diese beiden Hunde miteinander kommunizieren und interagieren, Überblicke, Körpersprache, aber vor allem auch, welche Zuneigung und Intimität sie miteinander zeigen können. Und das war für mich der Schlüsselmoment, wo ich sagte, krass, wie komplex und wie emotional ist eigentlich dieses Lebewesen, diese Spezies Hund.
Du hast zu dem Zeitpunkt fest bei Mercedes gearbeitet, hast nebenbei deine Ausbildung gemacht, hast dann noch gearbeitet als Hundetrainer und währenddessen muss ja irgendwo ja dieser Gedanke, wie du ihn oder das Gefühl, wie du es gerade beschrieben hast, ja in dir aufgekommen sein. Wie hat sich dann diese Reise weiterentwickelt? Wann hast du den Absprung geschafft und was war dann quasi der Moment, wo du gesagt hast, okay, Pflaster weg, auf geht's?
Der kam relativ schnell. Ich bin schon eher sicherheitsorientiert, deswegen war für mich klar, okay, ich muss es echt krass in die Tiefe eruieren. Bin nur ich das? Sind das irgendwelche Floskeln, irgendwie so eine Bubble, in der ich lebe?
Also du hast jetzt nicht auf dein Bauchgefühl gehört und warst jetzt so, okay, danke, ciao.
Nee, gar nicht. Das bin ich auch nicht. Mm-mm. Also in anderen Aspekten womöglich, aber da nicht, weil ich mir schon klar war, was ich auch für einen coolen Job hatte. Das war ja auch das, was ich immer machen wollte. Der Verkaufsleiter hier in der Hansestadt in Hamburg. Und deswegen war das für mich schon auch ein großer Wert, den ich da womöglich aufgebe für etwas Neues. Von daher wirklich in die Tiefe gegangen, mit vielen Leuten gesprochen und ich hatte dann auch im Ausblick den Platz bei der Handelshochschule in Leipzig in dem Inkubationsprogramm, wo mir klar war, da gehe ich nochmal 3 Monate wirklich dezidiert durch und eruiere, ob das wirklich eine gute Idee ist.
War es eine gute Idee?
Ja.
Du hast dann quasi einmal alles eruiert und hast gesagt, okay, let's fetz. Was war der Prozess?
Let's fetz. Wow.
Okay, du hast das dann für dich eruiert und hast beschlossen, ich mache jetzt weiter.
Ey, ich finde Let's Fetz jetzt schon cool. Genau, ich habe dann gekündigt und bin dann 1 Monat später in dieses Inkubationsprogramm gegangen. Und das war wirklich richtig gut, weil ich da nochmal im Double Diamond, wie das so gut, so nett genannt wird, einfach wirklich strukturiert durchgegangen bin. Was ist die Geschäftsidee? Wie ist die wirklich konkret? Wie sieht die aus? Was soll später das Angebot sein? Wer ist der Markt? Was sagen die Leute dazu? Was brauchen die und so weiter? Also wirklich auch ein so viel Sicherheit, wie man zu dem Zeitpunkt aufbauen kann, wenn man an einem Konzept sitzt, dann auch die bekommen, um da den nächsten Schritt zu gehen.
Also es war kein Soft-Launch, sondern du hast dich da schon sehr, sehr bewusst für entschieden und hast dann deine Festanstellung aufgegeben. Und somit hast du auch dein festes Gehalt aufgegeben.
Oh ja.
Was
ja.
Natürlich für viele Gründer auch, ich glaube, einer der größten Hürden ist, warum man jetzt nicht gründet. Weil viele Leute natürlich darauf warten, irgendwie, die machen das neben ihrer Festanstellung oder du hast irgendwelche Geldreserven, dann bist du ein bisschen entspannter. Aber du hattest ja wirklich... Also so ein Zack-Moment und dann warst du nicht mehr in der Festanstellung. Mhm. Wie hast du dich finanziert? Wie war dieses allererste Gefühl, dass kein Gehalt mehr auf deinem Konto eingegangen ist?
Es war ganz kurz, also wirklich wenige Tage, war es so ein bisschen wie Urlaub. So nach dem letzten Arbeitstag, wie man das so kennt, ne? Neues Kapitel steht an, man ist kurz frei. Und
dann musste man die Miete bezahlen.
Und dann kam das Monatsende. Genau. Es ging dann erstmal in die Arbeitslosigkeit. Das war für mich die erste Lebenserfahrung, weil bis dahin war so, okay, arbeitslos, das war sehr negativ behaftet. Das von zu Hause kannte man das nicht. Und früher war das auch so, okay, wenn du arbeitslos bist, dann bist du irgendwie komisch. So war das in meinem, das ist keine Bewertung, sondern das war so in meinem Kopf. Und dann habe ich selber diese Erfahrung gemacht, dass es eben nicht so ist. Und dann habe ich das Arbeitslosengeld bekommen, bin da in eine neue Welt eingetaucht, Arbeitsamt und Co., auch sehr speziell, habe aber da auch coole Leute getroffen, die mir weitergeholfen haben und habe damit für 12 Monate die Basis gehabt, um parallel wirklich Inkubationsprogramm und Marktforschung und sowas zu betreiben, über die Folge 3 Monate nach meiner Kündigung und da einfach weiterzugehen. Aber es war schon echt ein, es war trotzdem kein schönes Gefühl, was für mich so herausfordernd war, Geld zu bekommen, nee, etwas zu machen, ohne dass man Geld dafür bekommt. Das war halt ungewohnt durch das vorherige Angestelltenverhältnis. Und deswegen bin ich auch zusätzlich dann so jobben gegangen in einem kleinen Bistro und war dort Spülhilfe, also Tellerwäscher im Endeffekt, um dieses Gefühl irgendwie zu befriedigen und das Bedürfnis zu befriedigen, etwas zu tun und dafür Geld zu bekommen. Und das war schon eine emotionale Reise, muss ich sagen.
Es ist schon krass, wie sehr man diese monetäre Gratifikation braucht oder wie wir einfach darauf trainiert sind. Ich habe dich das letzte Mal gefragt, was der Tiefpunkt der ersten Gründungsmonate war. Und dann hast du genau über diesen Handspüler gesprochen.
Ja, total. Es war wirklich am Spülbecken. Und das war sicherlich nur für, es gab es 2 oder 3 Mal. Es war ein kurzer Moment. Aber schon, da habe ich mich so ein bisschen die Emotion hingegeben hinten in meiner kleinen Küche am Spülbecken. Weil das schon auch ein echt schickes Bistro ist. Da sitzen auch Leute, die aus anderen gesellschaftlichen Schichten auch kommen. Und das war ein krasser Kontrast. Ich habe da selber für mich nochmal rausgefunden, was dachte ich bis dato, was mir wichtig ist und was ist mir wirklich wichtig gewesen. Beispiel, ich war mit der Annahme, okay, so Dienstwagen ist nett zu haben, aber brauche ich nicht so. Und bin dann trotzdem aber in meiner Selbstreflexion darüber gestolpert, na, es war mir schon irgendwie ein bisschen wichtiger, als ich es angenommen habe. Ich habe seitdem nur noch ein Fahrrad, aber die Reise musste ich erstmal machen.
Wenn du dir diese Zeit einmal vor Augen führst, gab es diesen Point of No Return, wo du sagen konntest, jetzt okay, wir können, also ich muss jetzt weitermachen, auf gar keinen Fall. Oder hattest du Momente in der Spülküche, wo du gesagt hast, fuck it, zurück in die Automobilbranche?
Nee, das tatsächlich, also bis heute, das war ja noch einer der leichteren, bis heute war immer klar, Rudel wird es geben. Und es wird genau so umgesetzt, wie ich es in meinem Kopf in der Vision habe, weil ich davon überzeugt bin, weil ich diese Emotionen vorher selber erlebt habe und auch mit Pete heute immer noch Situationen habe, wo ich sage, es ist eine komplexe Herausforderung, einen Hund zu erziehen, mit ihm zusammenzuleben. Es braucht was Modernes und Aktuelles, was Leute individuell abholt. Ich bin davon überzeugt, deswegen bei allen kurzen Downern, es geht weiter, ganz klar.
Ich habe für unser Gespräch verschiedene Fragen mitgebracht. Ich würde auch behaupten, doppelt so viele wie das letzte Mal.
Next Level.
Die habe ich dir aber das letzte Mal auch schon gestellt. Warum keine Katze?
Ich habe tatsächlich, ich würde sagen, eine Art Katzenphobie. Ich habe mit 3 Jahren habe ich der Katze meiner Cousine irgendwie, die wollte nicht mit mir spielen und sich streichen lassen von mir. Und da habe ich die einfach als Kleinkind so im Affekt halt hinten am Schwanz festgehalten.
Ratsch.
Genau, und dann gab es irgendwie so einen Ritsch. Und seitdem habe ich da so ein kleines Trauma, glaube ich. Das heißt, immer wenn eine Katze kommt, kriege ich schwitzige Hände.
Ja, fühle ich auch sehr, aber ich bin einfach schwer allergisch. Du hast gerade über Rudel gesprochen. Rudel. Wieso, weshalb, warum? Warum ist es Rudel geworden als Name und was ist Rudel?
Also wir haben ja in Deutschland mehr als 18 Millionen Menschen, die mit einem Hund zusammenleben. Und da habe ich
18 Millionen Menschen.
Ja, das ist schon echt krass viel. Also das ist nicht nur Nische. Und da kam mir der Gedanke, wie weit sind wir denn eigentlich in dieser Hundewelt schon entwickelt? Und das, was ich bisher an Marktforschung und so weiter rausgefunden habe, ist, dass wir schon in vielen Bereichen, nicht überall, aber in vielen Bereichen schon noch so 60er Jahre Kindererziehung stecken, Leckerli, Top-Down, der Hund nicht mehr Werkzeug, aber schon Familienmitglied, aber irgendwie so als eigene Persönlichkeit wird er auch nicht wahrgenommen. Und das möchte ich gern, oder das machen wir mit Rudel, dass wir den Hund als komplexes soziales Lebewesen und Persönlichkeit der Familie in den Mittelpunkt rücken, auf eine gesunde Art und Weise. Auch da gibt es ja ein ungesundes. Und deswegen ist die Ziellinie oder das Ziel, das ganze Thema Hundefürsorge wirklich als Lifestyle rüberzubringen. Das ist was Cooles ist, sich um seinen Hund zu sorgen und nicht irgendwie nur so ein, ja, also so ein ungesundes Verhalten zu seinem Hund zu haben.
Also wir wollen jetzt nicht den Hund im Kinderwagen durch die Stadt fahren.
Wenn der Hund eine Gehbehinderung hat und ich mache mit dem einen längeren Ausflug,
okay, kann das eine Lösung sein. Okay, einziges Szenario. Aber wenn der Hund voll funktionsfähig und bei bester Gesundheit ist.
Genau, also im Spektrum gibt es dann auch ein ungesund, das ist korrekt. Das wollen wir nicht, aber das wollen wir halt gesund einordnen mit dem Menschen, der sich dafür interessiert. Aber Fürsorge wirklich cool und vielleicht auch ein bisschen sexy zu machen, dass es halt angesagt ist, sich um seinen Hund zu kümmern, wenn ich mich schon für einen entschieden habe. Und das auf eine moderne, attraktive Art und Weise. Und halt nicht als Cartoon oder nur mit einem Hund, sondern wirklich bei diesen 18 Millionen Menschen können wir uns vorstellen, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten der Mensch-Hund-Teams sind, in welchen individuellen Lebenssituationen die unterwegs sind und vor allem für welchen unterschiedlichen Herausforderungen diese Mensch-Hund-Teams stehen. Und deswegen ist unser größtes Ziel, das Team dort abzuholen mit den Themen, mit der Hunderasse und den Persönlichkeiten, wo sie stehen.
Rudel als Produkt runtergebrochen. Was bietest du genau an?
Eine ganze Welt, ein ganzes Ökosystem an Lösungen von Erziehungsfragen, die man im Welpenalter hat, die man aber auch mit einem Erwachsenenhund hat, die man vielleicht mit einem Auslandstierschutzhund hat. Dann haben wir das Thema Medizin, Erste Hilfe, Erkrankungen, wirklich auch Tutorials, wie kann ich rassespezifisch was wie machen. Pflege spielt eine Rolle, wie schneide ich meinem Hund die Krallen. Wir haben das Thema Zusammenleben und Beziehung. Das heißt, jedes Mensch-Hund-Team sieht die Rudel-App anders. Für den einen ist der Schwerpunkt, weil er halt einen weißen Schweizer Schäferhund zu Hause hat und das Thema Medizin interessant ist. Und der nächste hat einen Chihuahua zu Hause und der interessiert sich für die Erziehung eines Junghunds. Und entsprechend sieht die App auch immer komplett anders aus.
Ich habe ja die Creation der App so ein bisschen mitverfolgen dürfen und habe zum allerersten Mal den Ansatz gesehen, dass das rassespezifisch ist. Normalerweise habe ich ganz oft in der Vergangenheit gesehen, okay, so bringst du dem Hund das bei, so liest du den Hund. Wie unterschiedlich ist denn das Lesen einer Rasse? Ist das notwendig oder ist das jetzt einfach nice to have?
Eins der großen Themen, weshalb Leute, die erst digital konsumieren und dann in die Hundeschule kommen, war auch in der Marktforschung so eine Antwort von vielen Hundetrainerinnen. Die Menschen gucken sich auf YouTube zum Beispiel den Border Collie an, der macht die Übung ganz einwandfrei. Die Leute selbst haben aber zu Hause vielleicht einen Herdenschutzhund oder einen Ridgeback sitzen und der Hund sagt, ey Alter, was willst du von mir? Ist schön, spiel mal, mach das mal alleine.
Okay, aber der Border Collie ist halt aber auch next level.
Ja, genau. Also wir haben, was ich damit sagen möchte, ist, wir haben verschiedene Hunderassen oder auch Mischlinge und die bringen unterschiedliche Genetik, Epigenetik, unterschiedliche Erfahrungen mit und deswegen ist die Hunderasse nicht der einzige Aussagefaktor, aber ein wichtiger und deswegen lohnt es sich, das auch rassespezifisch anzubieten.
Essverhalten Chihuahua, Essverhalten Labrador.
Kann unterschiedlich sein und auch innerhalb der Chihuahuas und innerhalb der Labradore kann es auch Unterschiede geben.
Wie aufwendig ist es, Content für so viele Rassen zu produzieren?
Es ist ein Pain in the Ass, um das mal zu sagen, wirklich. Weil, also natürlich stellen wir haben, was haben wir an Rassen? Wie würde man sagen, wir haben 250 Rassen, so die es so im Schnitt gibt, plus verschiedene Linien und Abwandlungen, Fellfarben und so weiter. Natürlich haben wir jetzt nicht 250 Mal die jeweilige Rasse gefilmt, aber im Tutorial-Bereich zum Beispiel ist es so, dass wir da schon 20 verschiedene Rassen gefilmt haben, die auch als Vertreter der jeweiligen Rassegruppe fungieren. Also bei den Retrievern zum Beispiel haben wir den Labrador und wir haben den Golden Retriever, die werden natürlich dann für den jeweiligen Retriever ausgespielt. Bildmaterial sind wir bemüht, wirklich für jeden Retriever dann auch das passende Bildmaterial. Das heißt, wir haben im Bilderbereich haben wir den schwarzen Labrador, den braunen, den blonden, den roten und beim Golden Retriever haben wir auch verschiedene Abstufungen und so können wir das auf alle anderen.
Persönliches Interesse, wie sehr hilft dir KI jetzt schon bei der Creation von verschiedenem Content?
Als Inspirationsquelle durchaus, aber die Texte formulieren wir trotzdem selber, weil zum Beispiel ChatGPT ja auch nur auf das zugreift, was im Netz verfügbar ist. Und da haben wir häufig noch veraltete Ansichten und auch die Antworten von ChatGPT sind oftmals noch sehr so 60er Jahre Kindererziehung. Deswegen schreiben wir die Texte nach wie vor selber. Aber um so uns inspirieren zu lassen, welche Aspekte sollte man noch mit berücksichtigen im Modultext zum Beispiel, gucken wir schon immer mal mit hin, klar.
Jetzt drehen wir die KI-Frage einmal um. Finde ich sehr, sehr interessant. Emotionserkennung mit KI. Willst du mir darüber was erzählen?
Auf jeden Fall, ja. Also wir haben, das ist eins unserer wichtigsten Credien, dass wir...
Credien ist auch interessant.
Dass wir digitale Unterstützung oder digitale Tools sinnvoll einsetzen wollen und auch sinnvoll anbieten wollen. Und KI jetzt nicht überall dran schreiben, nur weil es gerade en vogue ist. Und deswegen haben wir zwei KI-Tools aktuell im Einsatz. Das ist einmal unsere Kaya, das ist unser KI-Chatbot, der vergleichsweise wie ein Hundetrainer sich mit dem User zu seinem Hund personalisiert unterhält und auch lernt. Das heißt, wenn der User sich mit Bruno, dem braunen Labrador, angemeldet hat, dann weiß Kaya das und deswegen spricht Kaya auch mit dem User über Bruno und den braunen Labrador, was dazugehört. So wie es mit dem Hundetrainer auch machen würde. Wir wollen aber nicht den Hundetrainer ersetzen, sondern wir wollen eine wertvolle Brückenlösung dazu sein. Das ist ganz wichtig. Und das zweite KI-Tool, was jetzt rauskommt, ist die KI-Emotionserkennung. Wir haben festgestellt, dass es Menschen unheimlich schwer fällt, den Hund wirklich spezifisch zu lesen. Das heißt, für viele ist Schwanzwedeln immer noch die pure Freude. Das ist aber so nicht korrekt, sondern es ist häufig Erregung oder Überregung. Das wäre ein Aspekt, den wir mit dieser Emotionserkennung vermitteln wollen, weil wir über die KI sozusagen das Foto, was der User mit der Handykamera von seinem Hund gemacht hat, auslesen, die Körpersprache und damit auch den emotionalen Zustand ablesen und ableiten und das auch widerspiegeln. Das heißt, wir können darstellen, hey, dein Bruno, der ist gerade gestresst, der ist gerade entspannt, der ist gerade aggressiv, der ist gerade traurig, ängstlich oder der ist gerade einfach erregt.
Wie hoch ist die Trefferquote heute schon? Die richtige Emotion zu analysieren?
Ja, das hängt natürlich immer noch so ein bisschen von dem Kontext ab und von der Hunderasse. Es gibt einfach Hunderassen, die sind schwerer zu erkennen und andere, die lassen sich leichter lesen, weil zum Beispiel eine Rute, also ein Schwanz da ist oder weil das Fell einfach mehr Einblick in die Gesichtszüge zulässt. Grundlegend sind wir so zwischen 85% und 90% Genauigkeit aktuell.
Krass. Also für alle unempathischen Hundehalter.
Es ist für alle was.
Das ist euer Moment to shine.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall für alle was. Und es ist jetzt in der Beta-Phase. Das heißt, die KI macht noch Fehler. Deswegen sind wir auch darauf angewiesen, dass es von ganz vielen Menschen genutzt wird. Das Tool wird jetzt erstmal kostenfrei verfügbar sein, damit wir da lernen können und vor allem für möglichst viele Menschen einen Impuls geben zumindest, darüber mal nachzudenken und sich vielleicht mit anderen auch darüber auszutauschen.
Mega spannend. Ich habe dich vorher nach deinem Aha-Moment in der Hundetrainerausbildung gefragt. Was war dein Aha-Moment nach Gründung?
Grundlegend ist, dass alles mehr Zeit, mehr Kraft und leider auch mehr Geld braucht, als man sich das vielleicht erstmals vorstellt.
Rudel und Aufmerksamkeit. Oh Gott. Das ist immer noch mein Lieblingsthema, war es letzte Woche auch schon. Ich mag ja Kreativität und ich mag es, wenn es ja komplett aus der Norm raus ist. Ich weiß ja ab und zu nicht, was dich geritten hat, aber du...
Verzweiflung.
Vielleicht ist es die Verzweiflung, ich weiß es nicht. Aber du setzt die Messlatte schon sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob das, wie du gerade schon gesagt hast, verzweifelte Maßnahmen sind oder ob das einfach super gut positiv ausgelegt werden kann, wie... Es ist einfach geil, was er macht. Du hast ja in ein paar Momenten überlegt, wie kann ich mehr Aufmerksamkeit in der Gründung auf meine App generieren? Sei es einfach Brand Awareness oder Kunden. Sag mal, was hast du da denn schon so Tolles gemacht? Ich habe das ja gesehen, aber beschreib doch mal. Für alle anderen, alles, was Tim uns gleich erzählt, könnt ihr natürlich auf seinem Instagram-Account einmal verfolgen. Und dann könnt ihr euch einem selbst ein Bild machen.
Auf jeden Fall, ja genau. Ich glaube, die zwei krassesten Sachen war einmal in schwarzer Baufolie an der Alster lang joggen.
Warum?
Genau, warum? Und das Warum ist tatsächlich ein bisschen deeper, als man das vielleicht zunächst annimmt. Es hat mich sehr viel Überwindung gekostet übrigens, das zu machen. Ich war kurz davor auch, habe ich noch an dem Vorabend überlegt, oh, machst du dich total zur Wurst oder kannst du das darüber bringen, was du willst? Es geht darum, wir sind oftmals noch sehr unachtsam mit unserem Hund. Und bei einigen Menschen ist es klar, dass ich nicht bei 25 Grad im Schatten und damit in der Sonne irgendwie bei 32 Grad mit meinem Hund am Fahrrad irgendwie langlaufe. Bei vielen Menschen ist da aber das noch nicht das Bewusstsein da. Oftmals trotzdem mit einer positiven Motivation, nämlich dass sich mein Hund beschäftige und bewegen kann. Deswegen wollen wir da auch gar nicht judgen, sondern gleichzeitig aufklären, wie sich das anfühlt für einen Hund, der eben nicht wie wir Menschen über die Haut schwitzen kann, sondern nur übers Hecheln die Thermoregulation durchführen kann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wie können wir es nachstellen? Schwarze Baufolie an, komplett. Im Sommer bei heißem Wetter und dann leichte Bewegung am Fahrrad mitgelaufen oder nur gejoggt.
Das ist so geil. Können wir es bitte einmal einblenden? Danke.
Und wirklich mal zu simulieren, natürlich symbolisch simulieren, wie lange hält man das eigentlich aus? Und ich kann sagen, das mal so simuliert, dass ich nur über meinen Mund jetzt und die Nase atmen kann, also kühle Luft aufnehmen kann und nicht über die restlichen Körperpartien, das war schon krass. Also walken in schwarzer Baufolie, da musst du schon aufpassen, dass du keinen Sonnenstich kriegst.
Das war auch dein verrücktester Moment?
Einer der verrücktesten Momente.
Dann noch hol mal aus deinem kleinen Kästchen. Was hast du noch fabriziert?
Ja, wir waren jetzt, die jüngste Aktion war jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Da ging es um Welpenhandel, aber auch Hunde als Weihnachtsgeschenk. Das in den wenigsten Fällen ist der Hund als Weihnachtsgeschenk wirklich eine nachhaltige Angelegenheit. Oftmals ist es wirklich ein Impuls und sehr emotional, dass zu den Feiertagen die Familie kommt zusammen, wir sind alle eins und so ein Welpe wäre doch noch eine schöne Ergänzung oder ein Hund. Dann wird schon schnell mal da ein Hund sich angeschafft und der muss dann in einigen Fällen dann nach den Feiertagen aber wieder verschwinden, weil der Alltag zurückkehrt und es anstrengend wird. Ja, und da haben wir uns, oder ich habe mich als Weihnachtsmann verkleidet mit einem Bollerwagen und 12 Käfigen hinten drauf, wo Stofftiere mit Sound von Welpengeräuschen platziert waren und wir sind dann über den Weihnachtsmarkt gefahren.
Wie waren die Reaktionen?
Ganz faszinierend, die älteren Generationen, die haben einfach nur gelacht. Und haben das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Ein bisschen komisch war es schon irgendwie.
Was man nicht alles für seine Miete macht.
Genau. Und aber die jungen Generationen, die haben mich echt sehr, sehr positiv beeindruckt. Für die war sofort klar, da war zum Beispiel eine Schulklasse, für die war sofort klar, Hund zu Weihnachten geht gar nicht. Und es ist total logisch, dass der aufmerksam und Pflege braucht. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Kurze Geschichte aus meinem Repertoire, wo ich sagen muss... Liebe Grüße an Mutti. Die ist in der Hinsicht eiskalt gewesen. Ich war natürlich auch so ein Kind, was sich immer einen Hund gewünscht hat. Und habe dann auch gesagt, aber die haben alle einen Hund geschenkt bekommen, ich will auch einen. Und da war sie so, auf gar keinen Fall wird es das so sein. Sondern es wird dein Hund sein und der kommt nur ins Haus, wenn du ihn auch wirklich möchtest.
Wie alt warst du da?
Oh, nicht mehr ganz so jung.
24?
Nee, gestern quasi. 10, 11 um den Dreh. Und bei uns in Baden-Baden, wo ich aufgewachsen bin, gab es ein Tierheim. Da konntest du immer sonntags vorbeigehen, einen Hund Gassi abholen für einen halben Nachmittag. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn du das jeden Sonntag ein Jahr lang machst.
Oha.
Und sie hat aber ganz fest damit gerechnet, dass mir die Lust nach 3 Wochen dafür vergeht. Nein. Erst habe ich sie tyrannisiert, dass sie mich bitte ins Tierheim fahren soll.
Natürlich.
Daraufhin, als sie dann gedacht hatte, okay, das wird jetzt nichts mehr, bin ich dann mit dem Bus hingestolpert und habe das ein Jahr lang durchgezogen. Nach 365 Tagen habe ich gesagt, so Mutti, auf geht's, wir haben jetzt einen Hund. Ich weiß nicht, ob es in dem Moment wirklich... Ich glaube, ihr wusste nicht, wie ihr wirklich geschieht, aber ich habe einen Hund bekommen. Ich habe durchgezogen.
Was hast du für einen Hund bekommen?
Ich habe mir damals natürlich den schönsten ausgesucht im Tierheim. Da aber war ich doch, da war, okay. Ja, aus dem Tierheim.
Cool.
Genau, also den Hund, den ich ausgeführt habe, den habe ich auch bekommen.
Ah, krass. Ach, du hast über ein Jahr den gleichen
Hund. Ich habe über ein Jahr den gleichen Hund ausgeführt. Ein, zwei Mal dazwischen drin war es tatsächlich so, dass jemand anders den ausgeführt hat und dann habe ich das Herz gemacht. Und ja, der Hund war für mich reserviert und das ist eine Mischung gewesen. Heutzutage würdest du ihn Doodle bezeichnen, ja. Vor, keine Ahnung, fast 20 Jahren war es halt eine Mischung aus einem West Highland Terrier und einem Pudel. Vielleicht gar nicht so eine populäre Mischung heutzutage.
Ein Westipu vielleicht dann.
Westipu, aber in relativ groß und okay. Sah einfach aus wie ein verdammter lebendiger Teddybär.
Oh mein Gott.
Super, super süß. Und an dem Tag, bevor ich ihn abgeholt habe, haben die ihn zum Friseur geschickt.
Okay. Nochmal schön gemacht.
Ja, das war aber nicht der Hund, den ich kannte. Die haben den ja blanko rasiert. Und okay. Ich war so, das ist nicht mein Hund, den will ich nicht haben.
Wo wir beim Thema sind, dass wir in einer sehr visuell geprägten Welt leben.
Ja, ich habe mich halt gewöhnt an den okay. Hund. Aber der Hund war tatsächlich da. Ich muss aber sagen, es war eine Challenge. Er hatte wirklich, der kam aus dem Versuchslabor. Und der hat mit bestimmten Bewegungen, hat er sich auf einen draufgeschmissen. Also wir sind mit dem Hund wirklich an unsere Grenzen gekommen, aber darüber hinaus war es eine der schönsten Erfahrungen aller Zeiten. Aber ist natürlich schön zu sehen, dass trotzdem Awareness gebraucht wird, dass man halt Hunde einfach nicht verschenkt. Die kannst du nicht auf Amazon bestellen, die kommen nicht bei Prime. Und Leute, diese Hunde werden euch in der Regel die nächsten 8 bis 20 Jahre
ist so.
Begleiten.
Ja, tatsächlich. Meine Eltern haben das ganz gut umschifft, die haben einfach gesagt, ich habe eine Hundehaarallergie. Wir haben es später herausgefunden, dass es eine freche, dreiste Lüge war, aber zielführend.
Du, meine Mutter hat das auch behauptet, trotzdem musst du sie einen Hund haben. Paar Fragen für dich. Freilauf oder Leine?
Kommt drauf an.
Hund oder Hund oder Hund im Bett?
Kommt drauf an.
Auf was?
Wie die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist. Ist der Hund souverän? Sind die Rollen klar in der Familie? Gehen andere Dinge, als wenn diese Sachen noch nicht geklärt sind?
Veganes Futter oder tierisches Futter?
Spannendes Thema. Wenn jemand richtig, richtig Ahnung hat, also tiefgehend, dann ist ganz viel möglich. Wichtig ist, dass es artgerecht ist. Und da gibt es natürlich nicht die Ernährungsform. Aber es sollte klar sein, wenn ich da eintauche in dieses Thema Ernährung, dann gibt es da wie bei der menschlichen Gesundheit und Ernährung auch echt ein breites Feld.
Dosenfutter oder Barfen?
Lieber Dosenfutter, bevor ich falsch barfe.
Schlabbern im Gesicht.
Beim Menschen, meinst du?
Ja.
Nee, da bin ich raus.
Hund im Flugzeug.
Schwierig. Also wenn es wirklich, wirklich, wirklich medizinisch sinnvoll ist, weil der Mensch vielleicht, keine Ahnung, zuckerkrank ist oder epileptische Anfälle bekommen kann und der Hund ist so ausgebildet, dass er das vorher melden kann, dann kann das total sinnvoll sein. Wenn es aber, da gibt es ja vielleicht so einen kleinen Trend, wenn es aber ein privat gekaufte Lizenz ist, damit ich meinen Hund mit ins Flugzeug nehmen kann, dann finde ich es persönlich sehr schwierig.
Hund vom Tisch füttern?
Nee.
Reinrassig oder Mischling?
Auch das kommt ganz drauf an, da geht es mir aber nicht um die Rasse oder nicht, sondern mir geht es darum, was bringt der Hund mit an Erfahrung, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, und was kann ich als Mensch abbilden. Da geht aber das Spektrum auch los von, ist es vielleicht besser, ich hole mir gar keinen Hund, bis hin zu, ich habe ganz, ganz viel Zeit und Energie und kann vielleicht auch einen traumatisierten Hund, der womöglich aus dem Tierschutz kommt, zu Hause erziehen und mit ihm zusammenleben.
Ich habe ChatGPT nach 5 Fragen gefragt und dachte mir so, die will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Nassgesabberte Begrüßung oder 5 Minuten lang Schwanzwedelattacke?
Ich hoffe, keins von beiden, weil es für den Hund bedeutet, er kommt mit der Situation nicht ganz souverän klar.
Ein Hund, der immer pupst oder ein Hund, der immer schnarcht?
Ich glaube, dann würde ich lieber den schnarchenden Hund nehmen.
Fell überall auf der Kleidung oder ein kaputtes Lieblingspaar Schuhe?
Fell auf der Kleidung.
Hund, der jeden Besucher abschleckt oder Hund, der ständig bellt, wenn das Handy klingelt?
Ich glaube, ich würde den Hund nehmen, der bellt, wenn das Handy klingelt.
Gassi gehen in der Jogginghose oder im Schlafanzug?
Ach, schwierig, ja, Jogginghose.
Also es ist grandios, was für Fragen da vorgeschlagen worden sind. Mhm. Your take on wie sehr ähneln sich Hund und Hundebesitzer, Besitzerin?
Oh ja, schönes Thema.
Sucht man sich einen Hund aus, der sich ähnlich ist, oder passt man sich an? Wenn man sich anpasst, was passt man an? Aber es gibt so viele Szenarien, wo man sich denkt, dieser Hund passt zu der Person wie Arsch auf Eimer. Oder wenn diese Person ein Hund wäre, dann wäre es diese Person, dieser Hund.
Ja, sehr, sehr feingliedrige Frage. Also wir wissen ja schon mal aus der Wissenschaft, dass Mensch und Hund sich, oder vor allem der Mensch, sich, je länger sie zusammenleben, mehr und mehr anpassen ans Äußere. Und gleichzeitig gibt es auch Studien, die zeigen, dass Mensch und Hund sich sehr ähnlich sind.
An dieser Stelle möchte ich bitte ein Foto von Pete eingeblendet haben, neben dir.
Kurzhaarschnitt, würde ich schon mal behaupten.
Ja. Und das würde ich gerne vergleichen wollen.
Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich sich Menschen oft wahrscheinlich unbewusst eine Hunderasse aussuchen, die vielleicht zu dem, was sie sich denken, was sie vorhaben, auch passt.
Wunschdenken.
Ja, genau, Wunschdenken tatsächlich, ja. Aber oftmals aber auch wiederum Rassen aussuchen, die gar nicht zu dem passen, was sie eigentlich vorhaben. Also so ein, das sind wirklich so Klischees auch, die sich aber, wie es mit Klischees ist, immer wieder bestätigen. Also zum Beispiel 35 Kilo Frau holt sich 40 Kilo Hund, weil da vielleicht auch ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit dahinter steht. Also wenn ich mir einen Hund X hole, spielen da ja nicht nur das Visuelle mit rein, sondern oftmals auch so unterbewusst so gewisse andere Bedürfnisse nach Sicherheit, Schutz und solche Sachen.
Können Hunde wirklich schlechte Menschen erkennen?
Ich glaube, also Hunde unterteilen ja nicht in gut und schlecht, aber ich glaube, sie riechen, wenn da das Umfeld vielleicht mit dem Mensch glatt nicht so interagiert und zurechtkommt und vielleicht auch der andere Mensch, der da als komisch von uns eingestuft wird, sich mit dem Hund nicht so beschäftigt. Das ist immer ein besonderer Moment, wo der Hund sagt, da muss ich mal genauer recherchieren, was mit dem los ist.
Welche Gewohnheit sollten Hundebesitzer sofort ablegen?
Ja, Essen geben vom Tisch zum Beispiel und in einem ungesunden Bereich der Fürsorge und Versorgung unterwegs zu sein. Das ist aber ein sehr, sehr schwammiges Thema natürlich.
Was ist der Befehl, den jeder Hund kennen sollte?
Ich nenne es mal Signalwort. Und das ist, finde ich, das Wichtigste ist Stopp.
Halt, Stopp.
Halt, Stopp.
Halt, Stopp. Natürlich ist deine Story als Gründer und deine Motivation dahinter super spannend. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von allen Leuten, die diesen Sprung ins kalte Wasser wagen. Jetzt haben wir uns natürlich viel über Rudel unterhalten, über deine persönliche Reise, über deine Vorliebe, um die Alster in Folie rumzurennen. Was erwartet uns als Nächstes?
Ich weiß es noch nicht. Mental brauche ich erstmal eine Pause.
Was wir natürlich aber in dem Kontext auch super interessant finden, ist Hunde am Arbeitsplatz. Ich glaube, vor allem nach Covid haben sich ganz, ganz viele Leute einen Hund angeschafft. Langsam gibt es aber auch die Back-to-Office-Bewegung. Das ist ein bisschen schwieriger. Wenn wir uns angucken, zwischen Januar und Juli 2024 tauchten Bürohunde in rund Stellenausschreibungen von insgesamt 15 Millionen Stellenausschreibungen aus. Was glaubst du, wie viele Hunde waren das? Also wie oft wurde der Bürohund in einer Stellenanzeige erwähnt im letzten Jahr?
Boah, das ist echt schwierig. Muss ich sagen.
10.000 Mal, roundabout, in Deutschland. Mhm. Im Vergleich 2019 waren es 700. Also wir haben uns von der Präsenz der Bürohunde deutlich verzehnfacht. In den USA sieht das noch ein bisschen anders aus. Also das Land der Superlative. Bei Amazon im Headquarter in Seattle sind es fast 10.000 Bürohunde alleine. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie stehst du zu Bürohunden?
Ja, das ist ein richtig heißes Thema. Wir haben ja durch Corona, haben wir allein im Jahr von 2020 auf 2021 sind in Deutschland 1,2 Millionen neue Hunde registriert worden. Und das heißt, wir können ungefähr sagen, wir haben so in Deutschland so, die Zahlen schwanken ein bisschen, zwischen 10,5 bis 12 Millionen Hunde registriert. Und dann können wir uns auch vorstellen, wenn wir einen Anteil nehmen, wie viele Menschen in einem administrativen Job, also im Büro zum Beispiel arbeiten, wie viele Hundebesitzer davon auch sind. Das heißt, wir können ungefähr sagen, so 10-15% der Mitarbeitenden in einem Unternehmen haben einen Hund zu Hause. Und entsprechend besteht da auch ein Bedarf, den Hund ja irgendwie zu betreuen, während die Menschen arbeiten. Am liebsten natürlich, ihn mit am Arbeitsplatz zu haben, weil vielleicht es zu Hause nicht funktioniert, dass der Hund alleine bleiben kann, so lang oder generell. Und deswegen ist es echt ein heißes Thema, wenn wir jetzt eine Trendwende haben und die Unternehmen sagen, Leute, aus dem Homeoffice kommt ihr bitte wieder regelmäßig zurück nach Hause. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, Corporate Benefit ist für Rudel durchaus ein Thema.
Wenn der Hund länger zu Hause bleiben kann, was ist die bessere Lösung? Zu Hause lassen oder trotzdem mitnehmen?
Auch hier wieder mal, es kommt drauf an. Ich kann das ja schön mischen. Wenn es ein sehr wuseliger Ort ist, wo ich arbeite, oder der Hund sehr gestresst ist von dem Umfeld, kann es durchaus die angenehmer, gesündere Variante sein, dass der Hund zu Hause bleibt. Wenn mein Hund das Schritt für Schritt gelernt hat, der auch körpersprachlich das gut aushält und entspannt einen Rückzugsort im Büro hat, wo er nicht gestört wird und sich ausruhen kann, dann kann auch das eine wunderbare Lösung sein, dass mein Hund mich am Arbeitsplatz begleitet.
Du hast die nächste Frage schon quasi fast beantwortet. Was kann ich machen, um den Hund bestmöglich zu integrieren?
Erstmal wie mit vielen neuen Dingen das Schritt für Schritt zu machen. Weniger ist da mehr. Und lieber kleinschrittig vorangehen, als die Schritte zu groß zu machen und dann wieder komplett Rolle rückwärts machen zu müssen. Ein ruhiger, entspannter Rückzugsort, wo mein Hund wirklich nicht von anderen Leuten angekrapscht wird oder gestört wird.
Office-Hund ist ja oft ein Highlight.
Ja, und tatsächlich ist, viele finden das total süß, wenn der Hund quer durch den Flur läuft und mal in alle Büros reinguckt. Das ist für die Menschen auch oftmals ein unheimlicher Mehrwert, weil sie mal für 30 Sekunden aus ihrem gedanklichen Prozess rauskommen und mal so eine richtige thematische Ablenkung haben. Wirklich wertvoll für die Menschen. Für den Hund ist es oftmals aber eine Verantwortung und eine Aufgabe, dass er sagt, so Leute, ich bin jetzt Abteilungsleiter hier, ich check den kompletten Büroflur und kümmere mich auch, dass es überall ordentlich zugeht. Deswegen bin ich in allen Büros unterwegs. Und das ist ultra anstrengend für den Hund.
Geil.
Ja, deswegen wäre hier schon die gesündere Lösung, mein Hund kann mich gern mal mit begleiten, wenn ich zum Kopierer gehe, aber es muss auch möglich sein, dass er alleine in seiner Box, auf seiner Decke, in seinem Körbchen bleibt, wenn ich zum Beispiel zur Teambesprechung bin.
Kann ich jeden Hund zum Office-Hund erziehen oder gibt es Rassen, wo du sagen würdest, no way, Jose, das klappt nicht?
Ich würde es vor allem von den Persönlichkeiten und von vielen anderen Faktoren abhängig machen. Rasse kann dort mit reinspielen, aber würde ich gar nicht mal so als wichtigsten Faktor nehmen, sondern wirklich, was hat mein Hund bisher im Leben kennengelernt? Kennt er ähnliche Situationen, wo er sich gut zurückhalten kann und die Situation aushalten kann, ohne dass er völlig gestresst ist? Wie sieht seine Geschichte bisher aus? Nicht mit allen Hunden ist das möglich. Das darf auch so sein. Viel wichtiger ist, und das ist die Verantwortung des jeweiligen Menschen, das zu erkennen und auch zu akzeptieren, dass es für jeden Hund einen individuellen Rahmen gibt, des Möglichen und der Dinge, die für den Hund und auch für die gemeinsame Beziehung eher ungesund ist.
47% der Büroangestellten in Deutschland haben einen Hund. Nur die Hälfte davon nimmt ihn tatsächlich mit. Du hast es ja schon relativ früh gemacht. Wie hat Pete sich so als Office-Hund geschlagen?
Naja, ich habe ja mit Pete habe ich ganz viele Dinge gemacht, die ganz viele andere Menschen auch machen und sie später vielleicht als nicht so sinnvoll und gesund erachten. Das heißt, ich habe nicht alles, aber ich habe viele Dinge mit Pete gemacht, die ich nicht nochmal so machen würde. Ich bin ja kein Freund von richtig und falsch einzustufen, aber für ihn waren viele Sachen einfach und für die Beziehung waren viele Sachen einfach ungesund. Und ich hatte ja den wunderbaren Gedanken, ich hole mir da einen Buddy, der mit mir auf einer Stufe steht und mit dem ich einen coolen Single-Hund-Alltag verbringe und ihn überall mitnehme. Ich war im Außen.
Also du hattest schon dein perfektes Bild im Kopf, welches du...
Also meine Erfahrung ist, dass alle Menschen, die sich einen Hund holen, haben insgeheim eine Vorstellung, was mit diesem Hund später gemacht werden soll. Ja? Also andere Menschen beeindrucken mit dem Hund, den ich mir geholt habe, besondere sportliche Aktivitäten, gewisses Prestigedenken erfüllen. Da steht immer ein Motiv dahinter, warum ich mir einen Hund hole. Und bei mir war es tatsächlich, mit meinem Hund viel Sport zu machen, in den Außendienst mit meinem Hund zu gehen, den dabei zu haben, also einen echten Buddy halt. Ja. Miep. Das war schon, da war schon der erste Knick drin. Das war nicht gut durchdacht. Ja, genau. Das war so die Basis für alle weiteren Herausforderungen. Und ich hatte Pete mit im Büro. Da war er, wie alt war er? Ich glaube so, ja, so 16 Wochen ungefähr.
Okay, also Early-Early-Welpe.
Early-Early, Junghund dann schon, genau. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Leute, bevor ihr euch einen Hund holt, denkt nochmal wirklich konkret nach, lasst euch nicht so von den Emotionen leiten. Wie stelle ich in den ersten Wochen und Monaten die Betreuung sicher? Weil seriöse Hundetagesstätten oder auch Betreuer werden...
Hutas, wie ich gelernt habe.
Genau, Hundetagesstätten. Die werden einen so jungen Hund in der Regel nicht mit aufnehmen. Und das hat auch einen Grund, weil es vor allem wichtig ist, dass zwischen wichtigster Bezugsperson und Hund da die Beziehung einfach gestärkt und sich gesund entwickeln kann. Ich hatte Pete aber mit an der Arbeit, war im Verkaufsgespräch. Pete konnte allein im Büro bleiben, hat dort auf seiner Decke gechillt. Hat gut funktioniert. Ich habe die Bestellung von einem Kundenauftrag original Hand auf Papier unterschrieben, im Büro kurz abgelegt, musste nochmal in die Nachbarabteilung, komme wieder und das Papier ist komplett in schön kleine Schnipsel geschreddert. Der Klassiker. Für Pete war das dann einfach zu viel, dass ich nochmal weg bin und er wieder alleine sein musste und hat sich dann etwas gesucht, wo er Stress abbauen kann, denn was anderes war es nicht. Ich hatte dann das Problem, dass ich diese Originalbestellung irgendwie wieder zusammenkleben musste. Das habe ich auch gemacht und abkopiert und abgegeben. War natürlich sauer auf meinen Hund, weil wie konnte er nur? Später, heute weiß ich, das Thema lag bei mir.
Ich hatte in der letzten Staffel die Julia hier. Eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin. Aus so einem kleinen Onlinehandel aus Hamburg. Otto. Wird dir vermutlich was sagen. Hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und Julia als Arbeitnehmerin von Otto darf sich nun auch eines neuen Corporate Benefits bedienen. Und ich habe jetzt gehört, dass irgendwie Rudel macht da irgendwas mit Otto. Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, mega. Also freuen wir uns richtig drüber.
Kleiner Full-Circle-Moment auch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein der Moment des Gründerlebens, wo man sich sehr, sehr freut. Das ist Belohnung. Wir freuen uns sehr, dass wir bei Otto Group mit allen Töchtern da gelistet sind im Corporate-Benefit-Bereich. Das heißt, die Mitarbeitenden der Otto Group bekommen besondere Konditionen in der Rudel-App.
Das heißt, Rudel-App ist auch Potenzial für Corporate Benefits bei vielen anderen Unternehmen, die einfach sagen, die einen haben Kinder, die anderen haben Hunde, wir tun aber allen was Gutes.
Total.
Und um die Lebensqualität zu steigern.
Ja, genau. Also das klingt wirklich so, denken wir, oh wow, jetzt haben sie da noch ein Hunde-Abo mit drin. Wir müssen uns aber klar machen, dass die Erziehung und das Zusammenleben mit einem Hund die gleichen tiefgehenden Emotionen hervorrufen können im Menschen, im Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, wie mit anderen Familienmitgliedern auch. Also das heißt, wenn mein Kind Probleme in der Schule hat, wenn ich die Eltern in der Pflege habe oder mein Kind krank ist, dann sind das Stress, Sorgen und solche Emotionen, die ich beim Hund genauso empfinden kann. Weil für 44% der Menschen ist der Hund der wichtigste Sozialpartner und für 34% ist es sogar der wichtigste Sozialpartner, obwohl noch Kinder im Haushalt mit sind. Das lassen wir mal so stehen. Und deswegen ist es total wertvoll, wenn ich als Arbeitgeberin das mit auf dem Schirm habe und auch die Prozente der Mitarbeitenden berücksichtige und sage, hey Leute, auch für die, die vielleicht keine Kinder oder auch Kinder haben, aber eben auch einen Hund, haben wir auch einen Corporate Benefit und können da was anbieten.
Auf der anderen Seite ist es ja auch im Interesse des Arbeitgebers zu sagen, wenn wir schon Hunde im Office haben, dann sind die auch wohlerzogen.
Ja, das, genau, du bist ja immer ein Freund von wohl erzogen und nicht erzogen. Jetzt habe ich dich wieder, ne?
Wie darf ich das denn richtig ausdrücken?
Dass sie gesund im Umfeld zurechtkommen.
Okay, ich schreibe es mir hinter die Ohren, dass der Hund gesund im Umfeld zurechtkommt.
Es geht einfach darum, dass er wegkommt von 0 und 1, ne? Und der Hund bellt oder ist nicht gut erzogen oder der Hund, der wirkt gerade aggressiv, der ist nicht gut erzogen. Dafür ist das zu komplex. Aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema, was ist der ganze Added Value beim Thema Corporate Benefit oder beziehungsweise wenn der Hund zum Beispiel alleine bleiben kann oder entspannt im sich im Büro verhalten kann, dass beide Welten sind ja möglich, dann kann sich einfach der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin 100% auf den den Job konzentrieren.
Habt ihr das gehört, Arbeit?
Leute.
Ja. Noch mehr Produktivität, noch mehr Effizienz. That's the thing. Rudel in 5 Jahren.
Ein noch komplexeres...
Noch komplexer. Das Thema ist doch schon so komplex.
Genau. Nee, wir wollen wirklich, das große Ziel ist es, wir wollen alle Themen im Mensch-Hund-Alltag von ersten Überlegungen, welchen Hund und ob ich mir einen Hund hole, abdecken bis hin Bestattung, wie ist mein emotionaler Zustand. Das sozusagen den kompletten Lifecycle, dass wir da beraten und Tools zur Verfügung stellen können und aber auch in die Tiefe. Das heißt, jetzt kommen demnächst noch die Auslandstierschutzhunde mit dazu, die Hybriden, die Mischlinge, dass wir da auch in der Breite noch mehr an Menschen helfen können.
Deutschland, Dachregion, international?
Ja, genau. Es ist alles darauf ausgelegt, die ganze App-Infrastruktur, der Content, dass wir skalieren können. Das wird auch dieses Jahr passieren in die ersten Länder. Wir haben tatsächlich ganz überraschend Anfragen aus Dänemark und Belgien. Und das heißt, es werden auch die Länder sein, wo wir als erstes mit reingehen. Und natürlich der englischsprachige Raum. Dach wird jetzt der erste Schritt sein. Es ist so naheliegend, dass wir da die Stores freischalten und dass auch Menschen da in der Schweiz und in Österreich auf die App mit zugreifen können.
Mein Rudel macht ja Sinn. Wenn wir aber über die Internationalisierung sprechen... Und wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, was nach dieser Aufnahme hängen geblieben ist, dann ist es, glaube ich, der letzte Teil. Das ist so bitter. Wie sprichst du Rudel im Englischen aus? Es gibt Unternehmen, die ändern ihren Firmennamen, wenn sie in den englischsprachigen Raum gehen.
Das stimmt.
Du möchtest aber Rudel bleiben?
Ich möchte, das ist Stand heute, ja, wenn ich eins gelernt habe in dem Startup-Leben, dass das nächste Woche anders sein kann. Aber das Ziel ist es schon, Rudel zu sein. Weil ich glaube,
es klingt so geil.
Ich glaube, dass Menschen da auch Bock drauf haben, so ein Wort aus einer anderen Sprache in den eigenen Sprachkontext irgendwie zu übernehmen. Ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig, aber nur mal so als Beispiel. Wir sagen ja auch Nike und nicht Nike, also die meisten von uns. Das ist natürlich anders gewachsen, aber auch das hat ja irgendwann mal angefangen. Und mit Rudel, entweder sagen die Leute dann in einem anderen Land halt Rudel oder sie sagen Rudel oder, das ist ja nicht das Problem.
Ich meine, die Englischsprachigen kriegen ja auch nicht hier Merkel zu sagen, es ist immer noch Merkel.
Und das ist total fein, wir wissen um wen es geht, ne?
Okay, also Testimonial sehe ich immer noch Rudy Rudel. Ich finde, es ist prädestiniert und es kann auch eigentlich nicht ohne Rudy Rudel wachsen.
Ich habe doch schon ein Gesicht dazu.
Ich frage gleich mal ChatGPT, wie Rudy Rudel aussehen würde.
Lass dir ein Bild generieren.
Ja, bitte, das würde mich sehr interessieren. Lieber Tim, wir haben viel mitgenommen. Deine Reise als Gründer. In einem Wort zusammengefasst?
Danke.
Deine Reise als Hundetrainer in einem Wort zusammengefasst?
Bemerkenswert.
Deine Karriere als Podcast-Gast in einem Wort zusammengefasst?
Unfassbar.
Genau, das war richtig. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für ganz, ganz viele Insights. Für alle, die sich den wahnsinnigen Ride einmal angucken möchten, was Tim als nächstes macht, folgt ihm gerne bitte auf Instagram. Ladet einmal die App runter, bewertet sie, bucht euch ein Abo und lernt mehr über die Beziehung zu eurem Hund.
Folgt uns bei Instagram, bitte.
Folgt, genau. Der Ruf aus dem Hintergrund. Folgt uns. Tut es bitte. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights und ich freue mich sehr auf Rudy Rudel in 5 Jahren.
Vielen, vielen Dank.
Für diejenigen, die sich aber in den letzten Wochen mit dem Wechselwunsch auseinandergesetzt haben und sich denken, verdammt, ich glaube, ich habe Bock auf was Neues, aber mir fehlt einfach ein bisschen Inspiration. Guckt mal jobmessen.de an. Das ist eine deutschlandweite Karrieremesse für Gäste vom Schüler bis zum Akademiker. Also egal, auf welchem Level ihr euch aktuell befindet, guckt gerne vorbei. Ihr habt dort einen Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoservice, aber auch ganz viel Input in Vorträgen oder verschiedenen Workshops.
Ihr habt jetzt ganz schön gut Inspiration bekommen, aber wollt wirklich nochmal raus und die Unternehmen persönlich kennenlernen? Dann empfehlen wir euch die Jobmessen, mittlerweile in fast allen Städten in Deutschland. Schaut mal auf die Webseite jobmessen.de, ob eure Stadt dabei ist. Meldet euch kostenlos an und trefft interessante Unternehmen oder auch uns. Sagt uns Bescheid, wenn ihr da seid und wir uns gerne mal treffen wollen, weil auch wir sind mit einigen Vorträgen, aber auch so zum Rumschlendern vor Ort.